Ich hätte mich nicht gewundert, wenn unter unserem Lied nicht Philipp Friedrich Hiller gestanden hätte, sondern Saulus von Tarsus. Denn es ist der Inhalt seiner Berufung. Ich habe bewusst als Thema nicht gewählt die Bekehrung des Apostels Paulus. Denn es ist keine Bekehrung im üblichen Sinne. Die Wende seines Lebens ist hervorgerufen worden durch die Souveränität des handelnden Gottes und durch die bedingungslose Gnade. So handelt Gott ja auch heute mit seinem Volke Israel auf dem Boden voraussetzungsloser Gnade, um es dem Ziele zuzuführen in dieser Endzeit. Ich möchte einmal im Hinblick auf dieses souveräne Handeln Gottes an Saulus von Tarsus ein Wort lesen aus Römer 9, Vers 19 bis 23. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer könnte seinem Willen widerstehen? Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst, wider Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former, zu dem Töpfer sagen, warum hast du mich also gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erzeigen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zornes, die zubereitet sind zum Verderben, und auf dass er offenbare den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zu vorbereitet hat, uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Das, was der Apostel Paulus hier beschreibt, im Blick auf das souveräne Handeln Gottes, das hat er selbst in einer einmaligen Weise erlebt. Oberkirchenrat de Bohr schreibt zu dieser sogenannten Bekehrung in der Wuppertaler Studienbibel: Dieser Saulus wird bekehrt. Wodurch? Der moderne Mensch liebt es, nach psychologischen Vermittlungen zu suchen. Muss nicht Paulus die Not des Gesetzes, die er später so klar und so scharf zeichnet, damals bereits selber gespürt haben? Keineswegs. Paulus war kein Martin Luther. Nicht Römer 7, sondern Philipper 3 ist Selbstbiografie. Nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig, so sah sich der Pharisäer Saul und fand darum in dem letzten Satz der Stephanusrede eine Lästerung, die den Tod verdiente. Aber hat nicht das Sterben des Stephanus einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht? War er nicht unsicher geworden? Lukas bezeugt uns das Gegenteil. Lukas schneidet uns mit Recht alle solchen modernen Gedankengänge ab. Die Bekehrung des Saulus ist allein das Werk Jesu durch das jähe Eingreifen in das Leben seines Feindes. Sie hat nach jeder Richtung einen ungeheuer sachlichen Charakter, den wir sehen müssen, wenn wir den biblischen Bericht und die ganze göttliche Schau des Paulus recht verstehen wollen. Nicht im Durchbruch neuer Gedanken ereignet sich die Wende im Leben des Paulus. Der völlige Umsturz der bisherigen Gedankenwelt und der Aufbau einer neuen Schau von Gott vollzieht sich erst als Folge der Bekehrung, die ihm widerfahren ist. Ich werde in dieser Stunde immer wieder zurückgreifen auf die drei Berichte in der Apostelgeschichte, die uns über die Lebenswende des Apostels Paulus niedergeschrieben sind. Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 22 und Apostelgeschichte 26. Ich rate Ihnen einmal, diese drei Texte nebeneinander zu schreiben, dann haben Sie eine Synopse, eine Zusammenschau über dieses wunderbare, einmalige Geschehnis vor den Toren von Damaskus. Aber zunächst einmal möchte ich zwei Segenssprüche über diesen Mann lesen, der ja aus dem Stamme Benjamin stammte. In Philipper 3 betont er 7 Sachverhalte, derer er sich rühmen könnte. Er ist beschnitten am 8. Tage. Er stammt aus dem Geschlechte Israel, vom Stamme Benjamin, Hebräer von Hebräern. Er war, was das Gesetz anbetrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer anbetrifft, ein Verfolger der Versammlung, der Gemeinde. Was die Gerechtigkeit anbetrifft, die im Gesetz ist, tadellos erfunden. Aber dann sagt er, was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Er stammt also aus dem Stamme Benjamin, aus dem auch sein großer Vorfahre, der König Saulus, stammte. Saul, der ein Haupt größer war als alles Volk und alle überragte. Wir hören zunächst einmal aus 1. Mose 49, Vers 27, aus dem Segensspruch des greisen Erzvaters Jakob ein Wort über Benjamin, das auch von Saulus von Tarsus gilt. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Ja, das ist wahr. Am Morgen verzehrt er wie ein reißender Wolf Raub. Da denken wir an Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, wie ein wildes Tier, wie eine Bestie, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige fände, die des Weges wären, sowohl Männer als auch Frauen, er sie gefesselt nach Jerusalem führe. Da war er wirklich ein reißender Wolf, eine Bestie, ein Raubtier. Aber am Abend seines Lebens konnte er aus der unerforschlichen Fülle Christi Beute verteilen, austeilen aus diesem wunderbaren Reichtum. Aber auch den anderen Segensspruch wollen wir hören aus dem Munde des Mose. 5. Mose 33, Vers 12. Von Benjamin sprach er, der Liebling Jahwes. In Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Schultern wohnt er. Das heißt, er wird von dem lebendigen Gott, von dem Gott der Geduld und der Tragkraft getragen. Er wurde schon getragen in seinen Kindertagen und in seiner Jugendzeit, denn er war ja berufen von Mutterleibe an, als ein Apostel Jesu Christi. Auch noch als er wütete gegen die Gemeinde und gegen den Christus kämpfte und ein Mörder und Lästerer und Gewalttäter war, wurde er schon getragen von der Geduld Gottes. Und später schon gar, zwischen seinen Schultern wohnt er, als er das Evangelium hinausgetragen hat in die Völkerwelt, im Auftrag des lebendigen Gottes, getragen von ihm selbst. Dieser Mann war wirklich zunächst ein Benoni, ein Sohn der Mühsal und der Last, ehe er umbenannt werden konnte in einen Benjamin, einen Sohn des Glückes und der rechten Gottes. So hat es sich ereignet, dieser Namenswechsel, der dann auch in seinem Leben stattgefunden hat, als er von einem Saulus, von einem Begehrer zu einem Paulus wurde, zu einem Geringen, zum geringsten aller Apostel, wie er sich selber nennt. Der Apostel Paulus stammt aus der theologischen Schule Gamaliels. Wir finden das in der Apostelgeschichte, Und wir wissen von diesem Rabbi Gamaliel, dass er eine tolerante, großzügige Haltung hatte, auch selbst gegenüber den Nazarenern. Er war der Meinung, wenn die Sache von Gott ist, dann können wir nichts dagegen unternehmen. Ist die Sache nicht von Gott, dann wird sie sich von selbst totlaufen. Also was regt ihr euch so auf, ihr Herren des Hohen Rates? Wartet doch ab, wie Gott selbst die Dinge gestaltet. Eine großzügige, eine tolerante Haltung. Aber wie es so manchmal ist, die Schüler eines theologischen Lehrers, etwa eines Rabbis, wenden sich oft gegen die Lehre ihres Meisters, ihres Rabbis, ihres Lehrers. Und so hat sich auch Saulus von Tarsus gegen diese Linie Gamaliels gewandt und gegen seine sanfte Lösung, die er vorgeschlagen hat gegenüber dem Jesus-Konflikt. Ich möchte hier noch einmal Debord zitieren. Er hat dazu gesagt, mit einem Gamaliel hätte Jesus selbst nach einer redlichen Bekehrung das nicht anfangen können, was er mit Paulus tat. Gamaliel sah seiner Natur nach die eine Seite der Wahrheit. Gegen Gottes Willen kann man weder negativ noch positiv ankommen. Saulus sah die andere Seite. Dem Willen Gottes hat man sich mit ganzem Einsatz leidenschaftlich hinzugeben. Gottes Ehre kann man mit jedem Mittel gegen seine Lästerer verteidigen. Er sah das unausweichliche Entweder-Oder. Entweder war dieser Jesus wirklich der Messias Israels, dann musste man ihm mit jedem Blutstropfen dienen. Oder er war ein falscher Messias, ein Gotteslästerer, mit Recht ans Fluchholz genagelt. Dann musste man alle mit dem Tode bestrafen und ausrotten, die ihn noch immer als den Messias propagierten. Ich habe hier ein Bild vor Augen, das hat der Künstler El Greco gemalt. Vielleicht kennen Sie es. Es ist das Bildnis des Großinquisitors seiner Zeit, der die Christen, die wahren Christen gejagt und verfolgt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Aber auch die, die seiner Meinung nach Sektierer waren, in der Zeit der Inquisition. Es ist ein schreckliches Gesicht. Ein schreckliches Gesicht. Und so stelle ich mir den Saulus von Tarsus vor, der sich selbst bezeichnet hat im 1. Timotheusbrief als einen Mörder, als einen Lästerer, als einen Gewalttäter gegenüber dem lebendigen Gott und gegenüber seiner Gemeinde. Und da möchte ich Ihnen doch noch einmal von dieser Verfolgung der Gemeinde das lesen, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Apostelgeschichte 9, Saulus aber noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er, wenn er einige fände, die des Weges wären, das heißt, die an Christus glauben, sowohl Männer als auch Frauen, er sie gefesselt nach Jerusalem führe. In Kapitel 22 bezeugt er selbst, ich war, wie ihr alle heute, ein Zelot für Gott. Das heißt, ein leidenschaftlicher Eiferer für Gott und seine Ehre. Ich habe diesen Weg, diesen Christusglauben, diese Gemeinde verfolgt, bis zum Tode, indem ich sowohl Männer als Frauen fesselte und in die Gefängnisse auslieferte. Wie auch der hohe Priester und die gesamte Ältestenschaft es mir bezeugt, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie gestraft würden. Und in Kapitel 26 heißt es, ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesu des Nazaräers viel Feindliches tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und viele der Heiligen habe ich in die Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Autorität dazu empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich mein Votum dazu, meine Stimme. Und durch alle Synagogen, sie oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern. Und über alle Maßen gegen sie rasend, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Ich zwang sie zu lästern. Er, der Alte und Junge, Jünglinge, Jungfrauen, Frauen, Greise und Greisinnen fesselte und in die Gefängnisse werfen ließ. Er ging noch weit darüber hinaus. Er zwang sie dazu, in der Synagogengemeinde, wenn sie dem Tode entgehen wollten, den Absageschwur zu sprechen: Verflucht sei Jesus, der Nazarener. Und manche werden es getan haben aus Furcht vor den Juden und werden es später bitter bereut haben. Bitter bereut haben. Nicht alle waren Märtyrer. Und das dürfen Sie glauben, dass dies aus der Erinnerung des Apostels Paulus niemals gelöscht wurde. Und dass dies wahrscheinlich der Dorn im Fleisch, der Pfahl im Fleisch war. Das Mittel, mit dem der Satan ihn schlug und ihm sagte: Du bist nicht wert, ein Bote und Apostel des Jesus von Nazareth zu sein. Bis in seine Träume hinein wird ihn das verfolgt haben. Und da plötzlich geschieht es vor den Toren von Damaskus, zu Deutsch Blutkelch, so wie es uns geschildert wird, dass ihm der Christus erscheint. Da denken wir wieder an gestern Nachmittag. Er erscheint ihm nicht, wie der Auferstandene seinen 12 Jüngern erschienen ist, als er sich von ihnen betasten ließ, als er vor ihren Augen aß und trank, sondern er erschien ihnen in seiner ganzen Herrlichkeit und Majestät, in der Majestät, Schönheit und Herrlichkeit, die er einmal haben wird, bei seiner Wiederkunft, bei seiner Epiphanie, wo das Volk Israel den schauen wird, den sie zerstochen haben, wo auch wir den König schauen werden in seiner Schönheit, wenn wir ihm entgegengerückt werden in die Luft und in sein Ebenbild verwandelt werden. Paulus sieht den Christus, ein blendendes Licht, das die Sonne überstrahlt und das ihn für 3 Tage erblinden lässt. Aber er sieht nicht nur dieses Licht, das haben auch seine Begleiter gesehen. Er hört nicht nur den Schall einer Stimme, sondern er sieht in diesem Licht der Schekina, in diesem lodernden Feuer, das auch damals bereits im Dornbusch erschienen war, den Christus stehen, die Gestalt des Erhöhten, so wie er uns geschildert wird in Offenbarung 1. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft. Und er hört nicht nur den Schall einer Stimme, sondern er hört deutliche Worte. Das ist die Außenoffenbarung des erhöhten Christus, die in dieser Weise nur der Apostel Johannes noch einmal gehabt hat auf der Insel Patmos. Es waren die beiden einzigen Apostel, die bereits den Christus geschaut haben in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft. Nun möchte ich lesen aus Apostelgeschichte 9. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht, ein großes Licht aus dem Himmel. Und auf die Erde fallend, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Shaul, Shaul, lama, titepheni, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er wird mit einem Doppelnamen angesprochen, so wie es ja in der Heiligen Schrift 7-mal einen solchen Doppelnamen gibt. Abraham, Abraham, Jakob, Jakob, Immer wenn der lebendige Gott einen Menschen besonders eindringlich ruft, Mose, Mose, Samuel, Samuel, Martha, Martha, Simon, Simon, Saul, Saul. Und dann vielleicht ein achtes Mal, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten. Das wäre alleine eine ganze Bibelstunde wert, diese Doppelnamen. Und hier Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Nein, warum verfolgst du mich? Und dazu ergänzend aus Kapitel 26 der Apostelgeschichte: Ich sah mitten am Tage auf dem Wege, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir Reisten umstrahlten. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Sprache zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist zu hart für dich, gegen Stacheln auszuschlagen. Da denken wir wieder an jenen Dornbusch bei der Berufung des Mose, der im Feuer der Schechina, der Gotteswolke, entbrannte. Den Dornbusch voller Stacheln der Widerspenstigkeit, der Sünde, der Rebellion gegen Gott. In dem aber dennoch das Feuer des lebendigen Gottes und seiner Herrlichkeit sich offenbart, ohne den Dornbusch zu verbrennen. Denn das hätte ja geschehen können, auch hier mit einem Apostel Paulus, mit dem Saulus von Tarsus, dass das Licht und das Feuer des Christus ihn verbrannt hätte und nur ein Häuflein Asche übrig geblieben wäre. Er, der wie ein Dornbusch voller Stacheln der Widerspenstigkeit und der Gottfeindlichkeit war, ohne es zu wissen. Es wird dir schwer werden, gegen Stacheln, gegen Dornen auszuschlagen. Da war in seinem Gemüt gewiss ein Nachklang von dem Wort, das einmal Jesajas gesprochen hat, als er die Herrlichkeit des Christus im Tempel geschaut hatte, wie der Christus als der Herr der Heerscharen auf dem Thron saß und wie Jesajas ausgerufen hat: Wehe mir, ich vergehe, denn ich habe den Herrn der Herrlichkeit geschaut. Und dieser Herr offenbart sich nun dem Paulus. Und er offenbart sich ihm mit den Worten: Ich bin, der ich bin. Ich bin der Ewige. Jene Worte, die Jesus auch in den Evangelien und nach den Evangelien so oft gebraucht hat. Und weil diese Worte Ich bin, der ich bin, den Namen des Ewigen, den Namen Jahwe enthalten, heißt es immer wieder, dass die Juden Steine aufhoben, um ihn nach solchen Aussprüchen und nach solchen Worten zu steinigen. Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber entgegnete: Ich bin, der ich bin, der Ewige, Jesus, den du verfolgst. Stehe aber auf und gehe in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos oder erstarrt, da sie wohl den Schall hörten, eine Stimme, aber niemanden sahen. Und in Kapitel 22 heißt es: Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin, der ich bin, Jesus der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber keine Person, und wurden voller Furcht. Aber die Worte dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich aber sprach: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: Stehe auf und gehe nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Aber der Herr hat noch mehr zu ihm gesagt. Wenn wir dann hineinschauen in Kapitel 26, öffnen sich die Worte Jesu vom Himmel in einer noch anderen Weise. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin der ich bin, ich bin der Ewige, Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Augenzeugen zu verordnen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch worin ich dir noch erscheinen werde, indem ich dich herausnehme aus dem Volke und den Nationen, zu welchen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung empfingen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt werden. Wunderbares Wort, das der Herr vom Himmel noch hinzugefügt hat. Sie sehen hieran, man muss das einmal nebeneinander stellen, um die ganze Füllung dessen, was hier geschehen ist, zu erhalten. Schon in den ersten Christusworten werden die Leitlinien seines ganzen künftigen Apostolats und seines geistlichen Lebens niedergelegt. Jeder von uns hat ja eine geistliche Biografie, nicht nur einen Lebenslauf, den wir etwa schreiben, wenn wir uns einmal bewerben und unsere Qualitäten und Zeugnisse und das, was wir an Ausbildung haben, an Werdegang niederlegen, sondern jeder von uns, der wirklich glaubt und wiedergeboren ist, hat eine geistliche Werdegeschichte, eine geistliche Biografie. Und bereits in seiner Geburtsstunde, in der Stunde seiner Wiedergeburt, sind die Grundlinien dessen, was er werden soll, gelegt worden. Das kann ich jedenfalls auch von mir bezeugen. Vielleicht wissen Sie auch einiges davon, was Ihnen da der Herr als Gestaltung Ihres zukünftigen geistlichen Lebens offenbart hat. Und hier in diesen Worten des erhöhten Christus an Saulus von Tarsus wird etwas davon offenbar. Das erste Wort, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich meine hierin den ersten Keim dessen zu sehen, was dann später Paulus bezeugt hat von der Gemeinde, die da ist, sein Leib, der Leib des Christus. Denn der Herr hat nicht gesagt, warum verfolgst du meine Gemeinde? Sondern die Verfolgung, die du meinen Gliedern, den Gläubigen, angedeihen lässt, ist letzten Endes eine Verfolgung meiner selbst. Und wenn du Glaubende totschlägst, wenn du sie fesselst, wenn du sie zwingst zu lästern, wenn du sie ins Martyrium gibst und sie in der Synagoge auspeitschen lässt, dann tust du das an mir, denn sie sind meine Glieder. Sie gehören zu meinem persönlichen Leib. Ich meine, das wäre die theologische Keimzelle dessen, was Paulus dann später in so genialer Weise von der Gemeinde gesagt hat. Die da ist sein Leib, der Leib des Christus. Und dann das zweite Wort. Wer bist du, Herr? Wer bist du, Herr? Und dann die Frage, was soll ich tun? Und der Herr antwortet. Und schließlich dann aus den Worten des Ananias, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Diese drei Grundlinien. Herr, wer bist du? Was soll ich tun? Und leiden um seines Namens willen, die finden wir dann später wieder. Wir alle kennen das Wort aus Philipper 3, wo es in Vers 10 heißt, dass der Apostel Paulus ein gewaltiges Ziel hatte, ihn zu erkennen. Wer bist du, Herr? Und die Kraft seiner Auferstehung, die zum Motor wurde, für all seinen Dienst, den er dann späterhin für den Christus tat. Was soll ich tun? Dazu brauchte er die Kraft der Auferstehung Jesu Christi, die in ihm wirksam war, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge, zur Ausauferstehung aus den Toten, zur Christusgleichen Ausauferstehung am dritten Tage. Ja, er hat dann später noch Lasten anderer übernommen. Wurde Übertragvermögen beschwert. Und nach dem Kolosserbrief hat er die Bürden und Lasten und Leiden anderer noch getragen. Gemeinschaft seiner Leiden. Ich möchte noch einmal von Debor ein Wort dazu lesen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Die Eindringlichkeit des doppelten Anrufes finden wir in der Bibel auch sonst. Die vorwurfsvolle Frage Jesu bringt nicht nur zum Ausdruck, dass Jesus sich ganz zu seiner verfolgten Gemeinde stellt und alles, was sie leiden muss, als ihm selbst angetan empfindet. Sie trifft vielmehr genau in das Zentrum der ganzen Unternehmung Sauls. Er greift nach dem Christen, aber er meint in allem eigentlich nur Jesus. Er hat es in seinem Herzen immerzu schon mit Jesus selbst zu tun. Es liegt darum in seinem Eifer jener Widersinn, der viele Verfolgungen bis heute kennzeichnet. Der leidenschaftliche Hass richtet sich gegen den Gott und gegen den Christus, den es angeblich gar nicht gibt und den man doch eben in seinem Hass selber als Wirklichkeit bekennt. Der Herr hat ihm ja dann wunderbare Worte gesagt. Aus dem Munde des Ananias, das heißt zu Deutsch Antwort des Herrn oder Wolke Jahwes, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Wir wollen es recht hören. Der Apostel Paulus hatte nicht nur einen Dienst an den Nationen, sondern auch an den Söhnen Israels, auch an der Synagoge. Wir sagen immer der Apostel der Nationen, das ist recht, aber er war auch der Apostel Israels, der Apostel der Beschneidung. Nicht nur die anderen 12. Und in Kapitel 22 heißt es, aus dem Munde des Ananias, ein gewisser Ananias, aber ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul sei sehend. Und zu derselben Stunde schaute ich sehend zu ihm auf. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich zuvor verordnet, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Munde zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und was du gehört hast. Karl Barth hat einmal in seiner Dogmatik ein kleines Kapitelchen geschrieben über Judas Ischariot, den Verräter des Herrn, den, der unseren Herrn Jesus Christus überliefert hat in die Hände seiner Feinde, der ihn ausgeliefert hat. Und er hat darauf hingewiesen, dass dieses Wort überliefern, Paradidonai, nicht nur von Judas gebraucht wird, sondern auch von dem lebendigen Gott, aber in einer anderen Weise, etwa so, wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn auslieferte, dahingab, überlieferte, in die Vollmacht der Mächte der Finsternis, in den Tod, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben habe. Und dann hat er noch darauf hingewiesen, und das war mir interessant in jungen Jahren, dass dieses Wort noch einmal erscheint, nämlich im Blick auf den Apostel Paulus und seinen Dienst den Nationen gegenüber. Ich habe euch weitergegeben, überliefert, was ich von dem Herrn empfangen habe. Auch er hat die Aufgabe, Jesus zu überliefern in die Hände und in die Herzen der Heiden, aber in einer positiven, segensreichen Weise. Er überliefert den Christus und sein Evangelium den Nationen und führt in dieser Weise, in einer positiven Weise fort, dass Judas Ischariot in seinem Unglauben und in seiner Feindschaft gegen Jesus verfehlt hat. Wir werden dann noch aus Jesajas 49 lesen von dem Dienstprogramm des Apostels Paulus nach dem Alten Testament, dass er gesandt sei, nicht nur für die Söhne Israels, nicht nur die Söhne Jakobs und die Stämme Jakobs aufzurichten, sondern dass er berufen sei, auch um für die Nationen in der Ferne als ein Licht zu sein. Und nun ist er erblindet. Und er war 3 Tage in einer absoluten Stille und lag am Boden, vielleicht sogar in einem Gefühl der Gottesferne. In einem Gefühl, jetzt kann nur noch eins geschehen. Jetzt kann nur noch das jüngste Gericht über mich hereinbrechen, über mich, der ich den lebendigen Gott, seinen Messias verfolgt habe, der ich ein Mörder, ein Lästerer und ein Gewalttäter war. Was mag in diesen 3 Tagen, wo er blind war, wo er nichts gegessen hat und wo er nichts getrunken hat, in der Seele dieses Mannes, der am Boden lag, vor sich gegangen sein? Der frömmste Israels erkennt sich als den größten der Sünder, so wie er es dann später schreibt. Ich möchte Ihnen einmal einige solche Ehrenbezeichnungen des Apostels Paulus aus seiner eigenen Feder vorlesen. In Epheser 3, Vers 8 sagt er, er sei der Allergeringste unter allen Heiligen. Und in 1. Korinther 15, Vers 8 sagt er, er sei eine Frühgeburt aus Israel, zu früh auf die Welt gekommen, in die geistliche Welt der Wiedergeburt eingetreten, nämlich lange vor der Wiedergeburt ganz Israels. Darum auch ein Vorbild für die endzeitliche Errettung Israels. In 1. Korinther 15 sagt er, er sei nicht wert, ein Apostel genannt zu werden. Und ebenfalls im gleichen Kapitel bezeichnet er sich als den Geringsten unter allen Aposteln. Meinen Sie, das wären nur fromme Sprüche gewesen, einer vorgetäuschten Demut? Größter der Sünder, so nennt er sich. Und in dieser Stille, in diesen 3 Tagen der Blindheit, liegt er am Boden und er stellt sich die Frage, was bedeutet dieser Schandpfahl des Messias? Er stellt die Frage nach dem Kreuz Jesu Christi. Was bedeutet das Gesetz? Was hat das Gesetz von diesem kommenden Messias geweissagt? Von seinem Leiden, von seinem stellvertretenden Fluchtod? Was bedeutet nunmehr das Alte Testament? Dem Ananias wird ja von dem Herrn einiges gesagt. Ananias hat ja Bedenken gehabt, als der Herr ihn in die gerade Gasse sandte zu Paulus, um ihm einen brüderlichen, seelsorgerlichen Dienst zu tun. Er sagt zum Herrn, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Rechtsvollmacht von den hohen Priestern, alle zu fesseln, die deinen Namen anrufen. Und du schickst mich zu ihm hin? Er ist also zunächst misstrauisch, aber da sagt er ihm ein Wort. Gehe hin, im Hause des Judas, frage nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte. Er kommt also in vorbereitete Verhältnisse. Der Herr hat dieses Zusammentreffen vorbereitet, von beiden Seiten aus. Siehe, er betet, das ist aus der Stille der Gottesferne dieser drei Tage herausgewachsen. Der Schrei nach der Errettung. Dazu möchte ich Ihnen lesen aus der Geschichte seines großen Vorfahren, seines großen Vorbildes, des Königs Saul aus 1. Samuel 9. Dort heißt es in Vers 27, als sie nun Samuel und Saul an das Ende der Stadt hinuntergingen, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knaben, dass er uns vorausgehe. Und er ging voraus. Du aber stehe jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Das ist auch ein Wort für uns. Du aber stehe jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Wir müssen stille werden. Sonst können wir die Offenbarung des unausforschlichen Reichtums Christi aus seinem Wort niemals vernehmen. Das geht nicht, wenn wir husch, husch darüber hinweggehen. Das geht nicht, wenn wir immer nur die Losung lesen, wie ein Orakel. Das geht nicht, wenn wir nur Kapitel als Pflichterfüllung lesen. Stehe still, dann kann ich dich das Wort Gottes hören lassen. So war es auch bei Saulus von Tarsus. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie aus auf sein Haupt. Und er küsste ihn und sprach, ist es nicht also, dass Jehova dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Dann aber auch noch die Verse 9 bis 11. Und es geschah, als er seinen Rücken wandte, um von Samuel, der Geist Gottes geriet über Saul, und er weissagte in ihrer Mitte. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten, sahen, und siehe, er weissagte mit den Propheten, da sprach das Volk einer zum anderen, was ist dem Sohne Kis geschehen? Ist auch Saul unter den Propheten? Das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Der, der uns einst verfolgte, Saulus von Tarsus, er ist jetzt ein Jünger des Herrn. Er ist jetzt Apostel und Prophet. Und zunächst wollten es die Gemeinden in Judäa und Jerusalem nicht glauben. Ist auch Saul unter den Propheten, er, der dann zu einem auserwählten Rüstzeug geworden ist. Das ist aus der Stille jener Tage hervorgewachsen. Möchte dazu noch lesen Römer 5, 20 bis 21, das Paulus sicherlich auch im Blick auf diese Lebenswende geschrieben hat. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Damit gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesum Christum, unserem Herrn. Das hat er erfahren. Und dazu hat der Herr Jesus den Bruderdienst des Ananias angeordnet. Und dieser Mann klopft an die Türe. Er geht durch die Türe entschlossen hinein, vorbereitet, durch den Geist des lebendigen Gottes und durch das Wort des Herrn Jesus. Er geht auf diesen Saulus von Tarsus zu und legt ihm sofort die Hände auf und spricht zu ihm: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt würdest. Und sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend, äußerlich und innerlich, und stand auf und wurde getauft. Nachdem er Speise genommen hatte, wurde er gestärkt. Ja, auch die Speise gehört mit zur Seelsorge hinzu. Aber da sehen Sie einmal, wir hätten das niemals so gemacht. Wir hätten diesen Mann niemals sofort angeredet mit dem Brudernamen und ihm sofort die Hände aufgelegt. Wir hätten gesagt, dieser Mann muss sich erst einmal einige Monate oder Jahre in der Gemeinde der Glaubenden bewähren, nachdem er hunderte, Jahrtausende verfolgt und geschändet und gefesselt und in den Tod geschickt hat. Nein, Ananias handelt entschlossen, gesandt von dem lebendigen Gott, Bruder Saul. Das wäre auch der Bruderdienst der Gemeinde des Christus gewesen. Im Bilde des Ananias, gegenüber dem Saulus von Tarsus, nämlich dem verstockten und verblendeten Volk Israel, hat es nicht gerade Paulus gesagt, dass er den Auftrag habe, Israel zur Eifersucht zu reizen, indem er die ganze Liebe des Messias Jesus ihnen anbietet? Wäre das nicht die Liebesdiakonie der Gemeinde Christi gewesen in den vergangenen Jahrhunderten, der Synagoge gegenüber, statt der Inquisition, statt Hunderttausende und Millionen auf Scheiterhaufen und in die KZs zu schicken? Auch unser großer Reformator Martin Luther ist hier nicht schuldlos geblieben in seiner Judenhetze. Ich erinnere mich noch, wie Bruder Robert Schad uns einmal kurz entschlossen ins Auto gesetzt hat und uns von der Langensteinbacher Höhe nach Straßburg gefahren hat, dort zum Straßburger Münster. Und dort sieht man ja an einem der Portale diese beiden Frauengestalten. Die Ekklesia mit der Kreuzesfahne, mit einem arroganten Lächeln und mit triumphierend erhobenem Haupte, und neben ihr die Synagoge, verschämt zu Boden schauend, mit gebrochenem Hirtenstab und mit einer Hand die Schriftrolle der Tora umklammernd. Da sehen wir, bei diesem Künstler war noch eine gewisse Sympathie für die Synagoge, für das Weib Jahwes, die im Gericht zur Witwe geworden ist. Aber es hat auch andere Dome gegeben, wo die Judensau abgebildet worden ist, die die Herrin Gemeinde getreten hat. Ananias, das große Vorbild für die Gemeinde, und dies haben wir, diese Aufgabe hat die Gemeinde Jesu Christi nur äußerst selten wahrgenommen, und deshalb wollen wir das heute tun. Lassen Sie sich aufrufen zu Liebesdiensten an Israel. Wenn Sie sie nicht selbst tun können, dann helfen Sie mit. Füllen Sie den Brüdern die Hände, die diese Dienste tun und die vertrauenswürdig sind. Bruder Saul. Und nun möchte ich Ihnen noch ein paar Gedanken sagen zu diesem großen Gottesmodell, zu dieser Frühgeburt aus Israel. Damals vor Damaskus hatte er eine Außenoffenbarung des erhöhten Christus in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft. Aber das war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war die Innenoffenbarung des Sohnes Gottes, die vielleicht in den 3 Tagen erfolgte, vielleicht aber auch in den Jahren hernach, wo er in der Stille der arabischen Wüste war. Dazu lesen wir Galater 1, Vers 13 und folgende. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judaismus gehört, dass ich die Versammlung Gottes über alle Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judaismus zunahm, weit über viele Altersgenossen in meiner Generation hinaus, indem ich übermäßig ein Zelot, ein Eiferer für meine väterlichen Traditionen war. Als es aber dem Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade gerufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn vor meinen Augen bei Damaskus zu offenbaren. Nein, das steht nicht hier. Seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Es ist wichtig, diese Innenoffenbarung des Sohnes Gottes, die die Außenoffenbarung bei weitem übertrifft. Sie werden sagen, ach, das wäre schön, wenn wir auch eine solche Herrlichkeitsoffenbarung Jesu Christi gehabt hätten, wie Saulus von Tarsus. Dieses Erlebnis möchte ich Ihnen nicht wünschen und mir nicht wünschen. Jedenfalls nicht vor seiner Wiederkunft. Jedenfalls nicht in dieser Weise, wie es damals Paulus gehabt hat, als er total zerschmettert am Boden lag. Nein, es geht heute um die Innenoffenbarung des Sohnes Gottes und seines unausforschlichen Reichtums durch den Geist der Weisheit und der Hüllenhinwegnahme zur Erkenntnis seiner selbst. Und das wollen wir uns schenken lassen. Das sollten wir bitten. Das ist ein biblisches Gebet. Wenn wir darum bitten, Herr Jesus, offenbare du dich selbst in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Herrlichkeit, in deiner ganzen Majestät, in deiner ganzen Fülle, durch das Wort und durch den Geist in mir, damit ich dich schaue. Aber an jenem Tage werden wir dann dennoch bekennen, mit den Worten der Königin von Saba, nicht die Hälfte hat man uns gesagt, nicht die Hälfte. Ich habe nur ein Gerücht von dir gehört. Noch ein letztes. Dieser Paulus, der sich ja als eine Frühgeburt aus Israel bezeichnet, wird zum Modell für alle, die in der gegenwärtigen Heilszeit zum Glauben kommen sollen. Sonderlich zu einem Modell für das endzeitliche orthodoxe Israel, das heute noch unter dem Zeichen und Namen Saulus von Tarsus steht. Was geht für ein Geschrei jedes Mal los durch den christlichen Blätterwald, wenn irgendein orthodoxer Jude mit seiner Anhängerschaft bei einer messianischen Gemeinde in Israel die Fenster hineinschmeißt oder irgendetwas aus seinem blinden Eifer heraus? Liebe Geschwister, das ist gar nichts gegenüber dem, was die Frühgeburt aus Israel getan hat. Saulus von Tarsus. Damit beginnt es, damit beginnt es. Er hat sich selbst als ein Modell bezeichnet, als ein eschatologisches, endzeitliches Vorbild für die Wiedergeburt Israels, von der auch Jesus gesprochen hat. Und dazu lese ich Ihnen noch das schöne Wort aus 1. Timotheus 1, Vers 11 bis 17. Die frohe Botschaft der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist mir anvertraut. Und ich danke dem Messias Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden, verbunden mit Glauben und Liebe, die in dem Messias Jesus sind, die in Christo Jesus sind. Das Wort ist zuverlässig und würdig, angenommen zu werden, dass Christus Jesus, dass der Messias Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchem ich der Größte bin oder der Erste. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Ersten oder dem Größten der Sünder, Jesus, der Messias, seine ganze Langmut darstelle zum Modell für alle, die da glauben sollen, zum ewigen Leben. Ein Modell auch für Israel. Und so wird in dieser Endzeit das orthodoxe Israel hingeführt zum Messias-Glauben, sodass es einst heißen kann, Leben aus den Toten. So wie schon ihre Verwerfung, ihr Wegwerfen des Messias zum Reichtum der Nationen geführt hat, so wird ihr Annehmen des Messias nichts anderes sein als geradezu Leben aus den Toten. Unter Geburtswehen wird aus dem Sonnenweibe Zion der männliche Sohn geboren, jene 144.000 Erstlinge aus allen 12 Stämmen Israels. Und das Sonnenweib ist wirklich das orthodoxe Judentum Zion, jedenfalls im Lichte von Jesajas 66. Ich möchte zu dieser Wiedergeburt Israels am Ende der Tage, wo auch sie aus der Blindheit herausgerufen werden und aus einer innersten Erschütterung heraus in das Leben der Wiedergeburt und zum Schauen des Christus, den sie zerstochen haben, noch das wunderbare Wort aus Habakuk 3 lesen, das wir hier auch schon einmal betrachtet haben. Da geht es um die Mitte der Jahrwoche. Denn es ist die Mitte der Jahrwoche, wo Entscheidendes in Israel geschieht. Entscheidendes. Nachdem der Antichrist in der ersten Hälfte der Jahrwoche sich als der Messias Israel dargeboten hat, ihnen einen Beistandspakt abgeschlossen hat, kulturell, wirtschaftlich, militärisch, vielleicht sogar geholfen hat, den Tempel aufzubauen, lässt er in der Mitte der Jahrwoche die Maske fallen. Und er stellt sich nun nicht mehr nur als Messias dar, sondern als Gott, indem er sich in den Tempel Gottes setzt. Und das ist für jeden orthodoxen Juden untragbar. Sie werden den falschen Messias annehmen, das hat Jesus gesagt. Aber wenn er sagt, er ist Gott, dann werden sie sich von ihm abwenden, so wie sie es auch bei Jesus getan haben. Und das ist der Grund dafür, dass bereits von der Mitte der Jahrwoche an der Antichrist das Volk Israel verfolgt. Das Sonnenweib und ihren Samen, dass er den Bund bricht und dass er den Opferdienst im Tempel von Jerusalem wieder verbietet. Und darauf bezieht sich Habakuk 3, Vers 1 bis 2. Gebet Habakuks des Propheten nach Schikjonot. Schikjonot, Schmerzensschreie, das sind die Schmerzensschreie der Geburtswehen des Sonnenweibes. Jehova, Yahweh, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Und nun heißt es wörtlich, Yahweh, führe zum Leben oder zeuge im Leben, ins Leben dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es erkennen. Mitten im Zorn gedenke deines Erbarmens. Und sein Werk ist hier an dieser Stelle das Volk Israel. Also noch einmal, Yahweh, zeuge ins Leben dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre oder der Jahrwoche führe es zur Erkenntnis, mache es erkennen. Mitten im Zorn gedenke deines Erbarmens. Da wird dann dem Volke Israel dasselbe widerfahren, wie es dem Saulus von Tarsus widerfahren ist. Dann werden sie durchschauen, zum Glauben geführt. Nicht wie wir, die wir durch Glauben zum Schauen geführt werden, sondern sie werden im Modell der Frühgeburt aus Israel durch Schauen zum Glauben geführt. Sie werden ihn sehen, den sie zerstochen haben, werden fragen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird ihnen antworten, das sind die Wunden, mit denen ich geschlagen worden bin, im Hause derer, die mich lieben. Und dann werden sie erschüttert zusammenbrechen, wie Paulus in jenen 3 Tagen. Dann wird es ihnen wie Schuppen von den blinden Augen fallen. Die Juden, die das Alte Testament in- und auswendig kennen, schon heute viel besser kennen als die Christen, jedenfalls die orthodoxen Juden, die darin forschen, da wird ihnen auf einmal alles offenbar. Welten werden ihnen offenbar, in jedem Buchstaben, in jedem Satz, in jeder Zahl des hebräischen Textes. Und dann werden auch sie zur Weltmission gerufen im Reiche des Messias, zu jener Mission unter den Völkern, die Saulus von Tarsus ihnen zuvor getan hat, als Frühgeburt aus Israel. Und nun möchte ich Ihnen zum Schluss aus der Dienstanweisung des Apostels Paulus aus Jesajas 49 lesen, die einmal gilt von dem Messias Jesus selbst. Einmal von dem Apostel Paulus, er hat es selbst auf sich angewandt, und schließlich auch von dem erneuerten Volk Israel im Reiche des Messias. Jesajas 49, ab Vers 3, du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt, doch mein Recht ist bei Jahwe und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht Jahwe, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat. So wie wir es lasen in Galater 1, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden, bis heute nicht, aber ich bin geehrt in den Augen Jahwes und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzuführen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Amen.